Wir haben das Vergnügen, noch einmal Herrn Kubicki zu hören. Er wurde ja bereits vorgestellt, schon bei seinem ersten Vortrag, die es also vergessen haben sollten. Nur zur Erinnerung, dass er also bis 1988 Chef der Neurochirurgischen und Neurologischen Klinik der Freien Universität in Berlin war. Wenn man ihn sprechen hört, hört man auch, dass es ein Berliner ist. Und wie gesagt, ich möchte ihn nicht noch einmal vorstellen. Sie kennen ihn inzwischen. Aber ich kann wenigstens eins noch sagen. Jeder hat ja natürlich dann zugesehen, ob er für sich selbst dann, ich war ein Wissenschaftler oder Salonlöwe ist. Ich habe wenigstens gelernt, dass ich also im Schlaf ein Salonlöwe bin. Ja, es gab ja nicht so viele Alternativen, deswegen musste ich mich dann so herum entscheiden. Den Vortrag, das Schlafthema wird also fortgeführt, vom Thema her, nicht vom Schlafen her. Und es geht also jetzt um externe und interne Störungen des Schlafes. Ich fürchte nicht, dass jemand dabei einschlafen wird. Wir sind schon angenehm überrascht und er könnte uns ja nur noch enttäuschen, aber das tut er nicht. Da kenne ich also wohl seinen Charakter zu gut. Das wird er uns nicht antun und wir hoffen, dass wir dann auch pünktlich dann heute zum Mittagessen kommen. Es wird sich die Gestaltung am Ende dann je nach dem Vortrag etwas dann individuell gestalten. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt werden wird. Ich darf also jetzt erstmal an Herrn Stanislaw Kubicki das Wort geben.
Schönen Dank für Ihre liebe Vorrede. Das Eis ist sozusagen ganz glatt gemacht worden und ich muss jetzt äußerst vorsichtig sein, damit ich also auch wirklich das erfülle, was Sie möglicherweise erwarten. Übrigens möchte ich noch eine Bemerkung machen. Wie das in meine Vita reingeraten ist, dass ich also Chef der neurochirurgisch-neurologischen Klinik bin, das weiß ich zwar, aber es muss mal gerade gerückt werden. Bei uns gibt es einen geschäftsführenden Direktor. Der macht nichts weiter als Unterschriften, das ist alles. Und er ist dann natürlich der geschäftsführende Direktor dieses gesamten Bereiches und plötzlich nun der Neurochirurgie und Neurologie und Neurophysiologie. Es ist viel, viel weniger, als sich es anhört. Mit dieser offenkundigen Bescheidenheit möchte ich also dann beginnen und genau da einhaken, wo wir das gestern beendet haben und will in der ersten Diapositiv Ihnen das Bild zeigen, was Sie schon kennen von dem Schlafprofil. Und dazu muss ich ein bisschen etwas Korrigierendes sagen. Ich habe Ihnen dies hier jetzt nochmal aufgeführt. Das ist genau dasselbe von gestern, das ist nur nicht dasselbe dir.
Wenn Sie etwas lauter und langsamer, ja. Bei der Tiroler,
das Berlin. Gut, gut. Ich bin ermahnt worden, vor allen Dingen auch etwas lauter zu sprechen. Es kann ein bisschen schwierig werden, weil ich leicht erkältet bin, aber ich hoffe, es wird schon klappen. Dieses ist also das Profil, was Sie gestern schon gesehen haben. Und Sie sehen hier die deutlichen, klaren Übergänge jeweils zwischen den Nichttraum- und den Traumphasen. Dazu muss ich Ihnen sagen, diese Übergänge sind bei Weitem nicht so krass, wie sie dargestellt werden. Das ist die Konvention, die internationale, wie wir diese Schlafprofile analysieren, sie schließlich in den Computer eingeben und wie sie uns dargestellt werden. Wenn man Einzelheiten ein wenig genauer betrachtet, dann kann man sehen, dass die Übergänge vom Non-REM zum REM sehr unterschiedlich sein können. Sie können oft schon lange, bevor der REM-Traum beginnt, erkennen, dass er kommen wird. Die Konvention besagt nämlich, dass wir nur das als Traumepochen anerkennen, indem sich Augenbewegungen befinden und dann gibt es eine bestimmte Regel, diese Phasen miteinander zu verbinden. Aber im Traumschlaf gibt es noch mehr Zeichen, die relativ typisch sind. Ich hatte sie Ihnen gestern in dem kurzen Bild auch gezeigt. Die Grundaktivität ist völlig anders, der Muskeltonus verschwindet und Sie haben eine Serie von Zacken und diese Muster bezeichnen wir deshalb ja als Sägezähne. Alle diese drei Phänomene, das Verschwinden des Muskeltonus, die Änderung der Grundaktivität und Sägezähne können schon lange, lange heißt in dem Fall 5 bis 10 Minuten vor dem Beginn von Augenbewegungen auftreten. Mit den Augenbewegungen beginnt aber erst für uns die Konvention des REM-Schlafes, des Traumschlafes. Und genau dasselbe haben wir am Ende. Irgendwann ist Schluss mit den Augenbewegungen und für uns bricht dann die REM-Periode ab. Das kann aber durchaus sein, dass noch 5 oder mehr Minuten eine Grundaktivität des Traumschlafes vorhanden ist und andere Merkmale, die in dieser Konvention nicht gültig sind. Das heißt, je nach Individuum kann es sehr unterschiedlich steil oder lasch ansteigen zu einer Traumphase und genauso abfallen. Im Übrigen ist das auch der Grund, warum es über längere Zeit einen gewissen Streit gab, weil man sich nicht sicher war, ob tatsächlich diese REM-Perioden, die Perioden mit den schnellen Augenbewegungen, auch wirklich die Traumperioden sind. Man hat Probanden aus den verschiedensten Phasen geweckt und hat Traumerlebnisse registriert. Erst als man etwas genauer vorging, stellte man fest, dass die Art, wie die Dinge erlebt werden, sehr unterschiedlich waren. Sie konnten aus einer Nicht-Traumphase heraus sehr häufig irgendwelche Phänomene erleben, als Durchgangsphänomene, die ganz kurz waren und die dann irgendwo umgebaut wurden in eine etwas realere Vorstellung, die aber nichts mit unserem fortlaufenden, mehr oder weniger logisch ablaufenden Traum zu tun hatten. Nachdem man dieses erlebt hatte, konnte man die Geschichte eindämmen. Aber es war immer noch so, dass man in der Umgebung von Traumphasen nun echte Traumerlebnisse beim Erwecken finden konnte. Und das beruhte darin, dass, wie eben so häufig, die Dinge nicht krass nebeneinander stehen, sondern sich langsam abwechseln, übereinander schieben und dass lange bevor die Konvention des Traumbeginnes bei unserer Analyse da ist, bereits traumhafte Vorgänge ablaufen können. Nun, heute wissen wir das und damit ist es also auch klar, dass es sich hier um die Traumphasen handelt und dass alles andere keine Phänomene im Sinne unseres üblichen Traumerlebens sind. Für uns ist diese Feststellung noch aus einem ganz anderen Grunde wichtig und das werden Sie in dem nächsten Bild sehen. Dieses ist ein Bild aus einem Buch von Jovanovic, in dem er hier oben einen Wechsel von Nicht-Traumphasen und den schraffierten Traumphasen zeigt. Er zeigt aber noch mehr, er zeigt noch ein paar andere Messgrößen und am interessantesten ist für uns die Entwicklung der Herzfrequenz und der Atemfrequenz. Wenn wir nur die Herzfrequenz und die Atemfrequenz beobachten in der Nicht-Traumzeit, dann sehen wir, dass sie im Mittel fortlaufend abnimmt und ihren niedrigsten Punkt in den frühen in den Morgenstunden hat, kurz vor dem Aufwachen. Wir sehen gleichzeitig, dass die Schwankungen dieser Mittelwerte relativ gering sind. Jedenfalls sehr viel geringer als verglichen zu den Entwicklungen in der REM-Phase. In den REM-Perioden erleben wir, dass sowohl die Herzfrequenz als auch die Atemfrequenz jedes Mal akut ansteigt. Der Mittelwert höher liegt als der in der vorangehenden oder nachfolgenden REM-Periode, gleichzeitig aber auch ein sehr starker Wechsel in der Herzfrequenz zustande kommt. Das heißt, wir haben bei diesen beiden Parametern, und das gilt noch für sehr viele andere, ein ausgesprochen anderes Verhalten im Nicht-Traumschlaf und im Traumschlaf. Der Schweizer Nobelpreisträger Hess, der sich sehr früh mit solchen Schlafphänomenen beschäftigt hat, er hat das Wort geprägt, der Schlaf habe eine trophotrope Wirkung. Gemeint ist damit, er sei auf Erholung eingerichtet. Aber wenn wir uns die einzelnen Traumphasen, die einzelnen Phasen angucken, dann müssen wir sagen, dass diese Trophotropie, dieses Sparen des Organismus in den Nicht-Traumphasen stattfindet, dagegen in den Traumphasen geradezu eine Umkehr der Situation zustande kommt. Nämlich, es kommt zu dem, was wir eher als eine Ergotropie bezeichnen würden, eine Entwicklung in Richtung auf Verbrauch. Die Traumphasen sind nicht nur Phasen eines ganz anderen Schlafes, von der Grundorganisation des EEGs her eines außerordentlich flachen Schlafes oder fast Wachzustandes. Sie sind auch Phasen einer erhöhten Aktivität. Diese Aktivität äußert sich in sehr vielen Dingen, sie äußert sich aber eben auch in solchen vegetativen Parametern. Das ist nicht ganz uninteressant, denn das hat die Arbeitsgruppe um Lugaresi in Bologna dazu geführt, zu untersuchen, ob nicht nächtliche klinische Störungen mit den Übergängen von Trophotopie zu Ergotopie oder sagen wir von Nichttraum zu Traumphasen zusammenhängt. Sie wissen selbst, dass es in der Nacht sehr häufig pektanginöse Anfälle gibt und solche Patienten konnte man im Nachtschlaf ableiten und konnte feststellen, dass die pektanginösen Attacken sich vorwiegend bei dem Wechsel von der trophotropen zur ergotropen Phase fanden, dass also der Umschlag in den vegetativen Funktionen auch durchaus bei prädisponierten Personen dazu führen kann, dass sich krankhafte Attacken auslösen lassen. Das hängt zum Teil offensichtlich davon ab, wie heftig dieser Umschlag ist. Bei Personen, die einen sehr langsamen Übergang von dem Nichttraum zum Traumschlaf haben, ist die Wahrscheinlichkeit solcher Attacken viel geringer als bei solchen, bei denen es zu einer außerordentlich schnellen und krassen Umstellung kommt. Es gibt noch eine andere Überlegung, denn gerade hier in diesen Phasen ist der Umschlag besonders krass. Unsere Parameter haben Tiefstwerte erreicht und werden auf Höchstwerte hochgetrieben. Gleichzeitig wissen wir, dass die späten Traumphasen sehr, sehr viel aktiver sind und daher der Umschlag hier sehr viel auffälliger ist als hier. Auch hier finden sich die häufigsten pektanginösen Anfälle. Aber nicht nur das. Wenn wir daran denken, dass der Großteil jener Menschen, die eines natürlichen Todes sterben, in den frühen Morgenstunden des Schlafes sterben, ist anzunehmen, dass hier tatsächlich diese Krisensituationen mit der Anlass sein können, im hohen Alter, wo die Disposition dann stärker ist und diese Umschläge gefährlicher werden, der Anlass zum Tode sein können. Und wir fragen uns deshalb natürlich, welche unglaubliche Bedeutung hat denn der REM-Schlaf und der Traumschlaf, dass die Natur nicht nur regelmäßig solche Perioden in unseren Schlaf einschiebt, die Trophotropie, die Erholung des Schlafes durchbrechen, sondern dass sie sogar Krisen in Kauf nimmt. Und die Antwort darauf können wir bis heute nicht geben. Es ist logisch, dass wir anders vorgehen als zum Beispiel die Analytiker, die sich des Traumes ja bemächtigen als eine Methode, um sich mit dem Unterbewussten und mit den Problemen der Menschen zu beschäftigen. Wir gehen heran an Fragen, sehen Phänomene, versuchen sie zu deuten. Wenn wir Deutungen haben, versuchen wir, diese Deutungen beweiskräftig zu machen. Wenn sie nicht beweiskräftig sind, müssen wir sie verwerfen und nach neuen Deutungen suchen. Und dieses Problem ist so schwierig, dass es bis heute keine zufriedenstellende Antwort gegeben hat. Man hat sich insofern mit dem Traum befasst, als man sich überlegte, welche der Hirnzentren denn im Traumgeschehen so besonders aktiv werden. Außer der Hirnrinde konnte man beobachten im Tierversuch, dass es zwischen beiden Hemisphären in keiner Phase des menschlichen Wachzustandes und anderen Schlafzustandes solch einen Austausch an Erregungsbildungen gibt, wie in der Traumphase. Es scheint also so zu sein, als ob zwischen beiden Hemisphären ein ganz hoher Austausch an Informationen besteht und das muss eine gewisse Bedeutung haben. Weiter hat man gefunden, dass jene Zentren, vor allen Dingen auch in den inneren Temporallappenabschnitten, in den inneren Schläfenabschnitten, sehr aktiv sind in dieser Phase und intensiv beteiligt sind, die wir bereits seit Jahrzehnten kennen als bedeutungsvoll für unser Erinnerungsvermögen. Wir wissen heute, dass diese Areale ganz wichtig sind für den Umbau von Erfahrungen des Tages, die in einem Kurzgedächtnis gespeichert sind und die in ein Langgedächtnis übertragen werden sollen. Aber die Kapazitäten sind nicht sehr groß. Und wir müssen also ständig gewissermaßen überlegen, was ist für uns so wichtig, dass es in das Langzeitgedächtnis muss und welches ist so unwichtig, dass es im Kurzzeitgedächtnis gelöscht werden kann. Und es bestehen gewisse Hinweise darauf, dass in der Traumphase gerade solche Vorgänge ablaufen, die unauslöschbare Engramme bilden und die gewissermaßen dafür verantwortlich sind, dass Phänomene aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Dennoch gibt es auch da Zweifel und wir wissen bis heute noch zu wenig, wie dieser ganze Mechanismus abläuft und man wird Ihnen sicher in 10 Jahren sehr viel mehr darüber sagen können als ich heute. Für uns aber wichtig ist nur zu erkennen, dass diese Phasen für die Bildung von Individuen außerordentlich wichtig ist. Und das gilt ja nicht nur für den Menschen, sondern das gilt ja für die ganze Tierreihe herunter, soweit man dort Traumphänomene elektrophysiologisch so beobachten kann, wie wir sie sehen. Und das geht immerhin bis zu den höheren Echsen herunter. Mit diesem Beispiel möchte ich den Komplex einmal abschließen und möchte mit dem nächsten Bild aber auf etwas übergehen, was unmittelbar jetzt mit dem zirkadianen Phänomen zu tun hat. Wir haben es gestern schon angeschnitten und haben festgestellt, dass wir einen Schrittmacher haben, direkt hier über den sich kreuzenden Augennerven, der für unseren Wach- und Schlafzustand, für unser Aktivitätsniveau verantwortlich ist. Und dieser Schrittmacher, den haben wir hier noch einmal dargestellt in Form unseres Wach-Schlafverhaltens und wir haben gleichzeitig eine innere Uhr noch mit aufzeichnen lassen und diese innere Uhr ist der zirkadiane Temperaturrhythmus und der zirkadiane, also etwa den Tag, circa, die ist der Tag, dieser zirkadiane Rhythmus verläuft parallel. Er verläuft allerdings bei den Einzelnen sehr unterschiedlich parallel, worauf ich noch einmal zurückkommen möchte. Hier an diesem Bild möchte ich nur etwas anderes zeigen. Nämlich in dem Augenblick, in dem Sie den Menschen von den äußeren Zeitgebern befreien, verfällt er automatisch in einen endogenen Rhythmus, der nichts mit unserem 24-Stunden-Rhythmus zu tun hat. Er hat natürlich schon was zu tun, aber also nicht direkt. Und zwar wurde das beobachtet bei den ersten Höhlenerforschungen, dass die Wissenschaftler wieder herauskamen und ein etwas verschobenes Zeitempfinden gehabt haben. Dann ist man dem näher nachgegangen durch Höhlenversuche und später durch lukrative Bunkerversuche. Die waren insofern etwas luxuriöser, weil man seinen eigenen Raum hatte und dort aber auch unter Umständen Monate verbleiben konnte in einer Isolation. Diese Isolation bedeutete die Abkopplung von der Wechsel des Tages, Licht und Nacht. Sie bedeutete die Abkopplung von Zeit, also natürlich von Radio, Fernsehen. Sie bedeutete aber auch die Abkopplung von sozialen Bedingungen. In diesen Bunkerversuchen hatte man zunächst Schwierigkeiten, weil man nicht beachtet hatte, dass auch der Kommunikation mit dem in der Isolation Befindlichen nicht an die Zeit gebunden sein konnte. Es durfte also nicht so sein, dass eine EEG-Assistentin jeden Morgen um 9 Uhr praktisch bei ihm anklopfte, durch eine Schleuse nachfragte, was ist. In dem Augenblick hatte er bereits einen sozialen Zeitgeber. Um ihn von diesen sozialen Zeitgebern auch völlig zu befreien, musste man ganz zufällig mit ihm in Kontakt treten. Nachdem das geschehen war, konnte man eindeutig zeigen, dass jeder Mensch eine verlängerte zirkadiane Rhythmik hat. Der Mittelwert liegt bei 25 Stunden, er liegt individuell unterschiedlich. Es gibt einige, die nur 24,5 Stunden haben, andere, die 25,5 Stunden haben. Das streut ein wenig, aber der Mittelwert liegt bei 25 Stunden. Und die Temperatur macht diesen Verzug mit. Zum Ersten, diese Abweichung, man hat sich gefragt, was diese Abweichung bedeuten sollte. Man hat bei anderen Tierarten beobachten können, dass die Abweichung nach vorne geht, dass sie also den Tag verkürzen und auf 23 Stunden übergehen. Der Mensch geht auf 25 Stunden über, wie die meisten Säugetiere. Das heißt eigentlich alle Säugetiere bisher untersucht worden sind. Und man hat sich gefragt, warum die innere Uhr anders geht als die äußere. Und die Mathematiker haben uns dort ein plausibles Modell gegeben. Sie haben uns gesagt, wenn die äußeren und inneren Uhren völlig übereinander liegen, dann können die Systeme, die völlig gleich laufen, sich aufschwingen und können in gefährliche Schwingungshöhen geraten, sodass es also Katastrophen geben kann. Wenn aber beide Systeme etwas unterschiedlich sind, müssen sie sich immer aufeinander abgleichen. Und durch diesen Abgleichungsvorgang kommt es aber nie dazu, dass sie gemeinsam sozusagen sich hochschaukeln und in kritische Bereiche kommen. Die Mathematiker können das also sehr eindeutig nachweisen und dass die Natur sich einer solchen Phänomene bedient, um Krisen zu vermeiden, wäre sehr verständlich. Es ist die plausibelste Erklärung. Was aber nun weiter interessant ist, wenn man jemanden mehrere Wochen in solcher Isolation lässt, kann man zumindest bei einem Drittel der Probanden beobachten, dass der zirkadiane Rhythmus plötzlich noch länger wird. Dass er auf 30 Stunden gehen kann, auf 40, der längste gemessene zirkadiane Tag eines solchen Probanden war bei 64 Stunden. Der teilte diese Stunden aber ein wie einen normalen Tag. Er frühstückte nur einmal, er aß nur einmal, er machte einen Mittagsschlaf, er aß nochmal zu Abend und ging zu Bett. Aber er schlief die dreifache Zeit. Er schlief nicht 8 Stunden, sondern 24 Stunden. Er machte einen Mittagsschlaf von 10 Minuten, der eine Stunde dauerte. Das heißt, alles war gedehnt. Aber seine Leistungsfähigkeit über den ungeheuer langen Tag war enorm groß. Diejenigen waren oft sehr zufrieden. Aber da sie weniger aßen, nahmen sie ab. Ich will das nicht als probates Mittel für Übergewichtige empfehlen. Denn sie könnten unter Umständen dummerweise zu jenen seltenen Typen gehören, die die Zeit nicht verlängern, sondern verkürzen. Die plötzlich auf einen 12-Stunden-Tag übergehen und dann würden sie nämlich auch dreimal essen und dann würden sie nämlich sechsmal essen innerhalb von 24 Stunden. Sie wären auch sehr zufrieden, aber sie würden dann mit einem ungeheuren Übergewicht da rauskommen. Also die Sache ist schon ein bisschen kritisch. Interessanter aber bei der ganzen Geschichte ist, dass die Temperatur zunächst die Verlängerung mitmacht, ungefähr bis zu 28 Stunden, und dann koppelt sie sich ab. Das war eine sehr wichtige Erfahrung, denn ursprünglich nahm man an, dass die Zentren, die für den Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich sind, eigentlich auch die Zellen sind, die für die Temperaturregulation verantwortlich sind. Das kann aber nicht sein, wenn sich beide Phänomene entkoppeln lassen. Da diese Temperatursteuerung aber in unmittelbarer Nähe liegen muss, und dort relativ diffuse Zellhaufen herumliegen, hat man künstlich neben dem Nucleus suprachiasmaticus noch ein Nucleus suprachiasmaticus diffusus festgelegt und da ist die Temperatur zunächst genau, weiß man es aber nicht. Immerhin ist es ganz wichtig, dass wir sehen können, dass wir einzelne Schrittmacher, einzelne Faktoren voneinander trennen können. Und die Natur hat ja sehr viele solcher zirkadianen Schrittmacher. Das kann man beobachten in der Verarbeitung zum Beispiel von Medikationen. Das ist eine ganz andere Frage, ob Sie ein 100 Milligramm Barbiturat morgens um 9 oder abends um 9 nehmen. Die Wirkungen sind äußerst unterschiedlich. Die Patienten, die einen Suizid machen mit Versuchen mit Barbituraten, nehmen ihn ja unfälschlicherweise immer am Abend. Ein Glück für uns, wir können sie wieder herausholen. Wenn die dieselben Dosierungen morgens um 9 nehmen würden, dann würde die Katastrophe viel größer sein, weil der Metabolismus der Entgiftung in dieser Phase sehr viel schlechter abläuft. Es gibt bestimmte Hormonausschüttungen, wie das Wachstumshormon, die an die Nacht gebunden sind. Es gibt eine ganze Menge solcher zirkadianen Rhythmen, die aufeinander eingespielt sind, die aber voneinander zu entkoppeln sind. Und diese Entkopplung tut in vielen Fällen gar nicht gut. Das nächste Bild soll uns zu einem neuen Bereich führen. Hier haben wir nämlich den Versuch, einmal die Zeitzonenverschiebungen, die Meridianenverschiebungen darzustellen und die Beschwerden zu erforschen, die dadurch oft hervorgerufen werden. Wir sehen hier das Modell, was wir vorher schon hatten. Wir haben den inneren zirkadianen Rhythmus, der ist hier rot, und den äußeren Zeitgeber. Das ist die Temperatur und eben unser äußeres Leben. Jetzt jettet derjenige, sagen wir, nach Chicago. Und damit überspringt er die Zeitzonen so gewaltig, dass eine innere Anpassung, wie sie früher bei den Herrschaften mit der Mayflower noch vorhanden war, nicht gegeben ist. Und wir haben es nun mal so dargestellt, als ob er um 180 Grad verdreht wäre. Das heißt jetzt, die innere Uhr läuft weiter, aber sie läuft im Gegensatz zur äußeren Uhr in Chicago. Und die innere Uhr ist nicht sehr leicht zu beeinflussen. Sie ist misstrauisch. Und man braucht eine ganze Weile, um überhaupt die innere Uhr dazu zu bringen, sich nun auf die neue Zeitzone einzustellen. Die Natur hatte ja Jetten eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Insofern ist es erstaunlich, wie die Natur tatsächlich unsere Eingriffe, die wir mit der Technik machen, zu bewältigen in der Lage sind. Das kann sie besser, als man voraussagen könnte. Oder glaubte, voraussagen zu dürfen. Jedenfalls erwartet diese innere Uhr, nämlich der Superchasmaticus, der Gern, nun, wie sich die Sache entwickelt, und da der neue Rhythmus aber regelmäßig auftritt, lässt er sich eines Tages überzeugen. Es ist im Wesentlichen die Helligkeit, die auf den Menschen einwirkt und diese innere Uhr triggert. Und die Helligkeit und Dunkelheitwechsel ist in Chicago eben anders, als diese innere Uhr noch schlägt, und irgendwann, so ungefähr nach 8 Tagen, springt sie um. Wir kennen noch andere solcher Uhren, auch bei anderen Tieren. Berühmt ist die Geschichte von der kalifornischen Auster. Die kalifornische Auster macht wie jede Auster bei Flut auf, um Nahrung zu nehmen, und bei Ebbe zu, um nicht auszutrocknen. Wenn man die mit einem Jet nach Florida fliegt, dann ist sie genau so zeitverschoben, dass sie bei Ebbe aufmacht und bei Flut zu. Die muss man also tüchtig begießen, damit die nicht austrocknen. Und dann dauert das genau 8 Tage, und plötzlich haben sie sich der neuen Zeitzone angepasst und schlagen also richtig. Und genauso machen wir das. Ungefähr so nach 5 bis 8 Tagen stellt sich diese innere Uhr nun auf die neue Zeit ein. Aber die einzelnen Parameter, zum Beispiel für Adrenalinausschüttung und für andere Hormonausschüttung, Wachstumshormonausschüttung und all diese Dinge, die sind sehr unabhängig. Die stellen sich zu den verschiedensten Zeiten auf die neue Zeit ein. Und das führt zu einer großen Desynchronisation unserer inneren Uhren. Und das vertragen manche Leute außerordentlich schlecht. Die Frage war nur, warum vertragen die Leute aber den Flug in Richtung Amerika sehr viel leichter als den Flug zurück? Warum ist die Bewegung in Richtung Westen so viel leichter zu verarbeiten als in Richtung Osten? Und dazu gibt es eine interessante These, die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat und die wir deshalb auch zunächst mal akzeptieren, bevor sie nicht widerlegt wird. Die innere Uhr von uns liegt bei 25 Stunden. Und die Erfahrung besagt, dass eine Verschiebung um 2 Stunden kein so allzu großes Problem ist. Das bedeutet, 27 Stunden nach vorne zu verschieben oder 23 Stunden nach hinten zu verschieben, ist nicht das Problem. Wenn wir jetzt in Richtung Westen fahren, haben wir die Chance, dieser Zeit nachzulaufen, und zwar in 3-Stunden-Schritten, denn die äußere Uhr ist bei 24 Stunden. Unsere innere von 25 lässt sich leichter auf 27 bringen als auf 23. Die Folge davon ist, dass wir also von 24 auf 27 mit 3 Stunden relativ schnell uns an die neue Zeitzone über ein paar Tage anpassen können. Dass aber die Anpassung rückwärts immer nur um 1 Stunde läuft. Zwar von unserer inneren Uhr von 25 auf 23, aber gemessen an der äußeren Uhr nur um 1 Stunde. Und wir viel, viel länger brauchen, uns an diese Zeit anzupassen. Es hat sich also gezeigt, dass die Entwicklung nach vorne zu leichter läuft als nach hinten. Und den Gedanken hat man sich an einer ganz anderen Stelle zunutze gemacht. Und zwar bei Schichtarbeitern. Die Schichtarbeit ist zweifelsohne ein Problem. Und sehr viele Menschen müssen in Schichtarbeit arbeiten und äußern und kennen sehr genau die Beschwerden, die dabei auftreten können. Und mein erstes Erlebnis mit dieser Schichtarbeit war ein kleiner Aufstand unserer Schwestern in der Neurochirurgie, wo ich als junger Assistent arbeitete, die eines Tages erklärten, sie wollten nicht mehr jede Woche den Nachtdienst wechseln, sondern lieber alle 4 Wochen. Sie würden lieber 4 Wochen Nachtdienst machen und dann in dem Jahr nicht mehr rankommen, als dass sie sich 4-mal so umstellen müssten, denn genau nach einer Woche hätten sie sich endlich an den Nachtdienst angepasst und dann wäre es wieder zu Ende. Und daraufhin wurde bei uns der 4-wöchige Nachtdienst eingeführt und die waren alle sehr zufrieden. Die heutigen Daten erklären uns das relativ gut. Und für die Schichtarbeit wäre es im Prinzip auch am besten, wenn die Schichten nicht in 2-Tages-Rhythmen oder Wochenrhythmen verschoben würden, sondern in 4-Wochen-Rhythmen. Nur dazu bedarf es noch einer erklärenden Vorleistung bei Gewerkschaften und Betriebsräten, um das zu verstehen. Aber eins haben diese Betriebe zum Teil schon sehr gut verstanden, nämlich, dass man von den 2-tägigen Schichten gehen könnte, aber vor allen Dingen, dass man den Schicht nicht rückwärts wechselt, dass man nicht von der Nachtschicht auf die Abendschicht, Tagesabendschicht übergeht und dann auf die Frühmittagsschicht, sondern dass man von der Nachtschicht auf die Frühmittagsschicht übergeht und dann auf die Schicht Mittagabends und dann erst wieder auf die Nachtschicht. Das heißt, wir haben genau dasselbe Phänomen, dass wir uns nach vorne leichter anpassen können als an der Uhr gemessen rückwärts. Und auch das hat eindeutig gezeigt, dass alle Beteiligten wesentlich weniger vegetative Störungen haben als vorher. Man kann sich nun fragen, warum einige Leute besonders stark darunter leiden, unter diesem Schichtwechsel oder unter diesen Jetflügen, und andere weniger. Das hat sicher sehr viel mit dem vegetativen Nervensystem zu tun. Und wer unter diesen Dingen sehr stark leidet, dessen vegetatives Nervensystem also sehr stark auf solche Verschiebungen der inneren Uhr antwortet, der kann offensichtlich in unserer Zeit heute nicht mehr Außenminister werden. Wer Außenminister ist, der muss offensichtlich völlig unempfindlich sein für Zeitzonenverschiebungen, denn wo die Herrschaften alle 14 Tage anzutreffen sind, ist ungeheuerlich. Soweit zu dem Problem der inneren Uhren. Nun möchte ich auf ein weiteres Problem übergehen, und zwar jetzt auf das Problem der, ich kann das nächste Bild haben, das Problem der ultradianen Rhythmus. Alle Rhythmen, die kürzer sind als 24 Stunden, die also nicht mehr zirkadian sind, die bezeichnen wir als ultradianen. Und zu diesen ultradianen Rhythmen gehört nun der uns leidlich bekannte inzwischen Non-REM-Rhythmus, der Nicht-Traumschlafrhythmus. Und ich sagte Ihnen schon, dass sich in der Zwischenzeit doch erkennen ließ, dass ein ungestörter rhythmischer Ablauf des nächtlichen Schlafes für die Qualität der Erholung steht. Jemand, der regelmäßig in der Nacht geschlafen hat und dessen Schlaf nicht durchbrochen ist, der hat in der Regel eine bessere Anschauung von seinem nächtlichen Schlaf als derjenige, der nun mehrfach in seinem Rhythmus durchbrochen wird und wieder von vorne anfangen muss. Und ich will Ihnen hier einige Beispiele geben. Hier ist ein Beispiel, wo wir in einer Nacht einen Schläfer hatten, der hier einschlief und die nächste Schlafphase begann, der aber schon einige Störungen hatte, und zwar weil ein Gewitter da war. Das war ein normalerweise sehr guter Schläfer, und durch ein Gewitter, Riesen, Krach und Blitze, wurde er also am Einschlafen gehindert. Dann zog dieses Gewitter ab, er schlief ein, hatte seinen ersten Zyklus, wollte den zweiten beginnen, und auf der Hälfte des zweiten Zyklus kamen die Gewitter zurück und er wurde wieder geweckt und hatte eine längere Wachphase, und danach begann er quasi von neuem und hat überhaupt in der ganzen Nacht nicht mehr zu einem ganz ruhigen Schlaf gefunden. Das wäre das klassische Bild einer äußeren Störung. Solche äußeren Störungen können Sie mitunter, wie ein Gewitter, ja nicht abstellen, aber Sie können sehr viel dazu tun, und sehr viele Probanden haben eigentlich Probleme mit äußeren Störungen. Nun, die zu bewältigen, ist in der Regel relativ leicht, wenn auch nicht immer sehr familiengerecht. Wenn der eine Partner schnarcht, muss der andere eben in ein anderes Zimmer umziehen. Nach vorne zu schlafen, wo die Straßenbahn quietscht, ist natürlich Nonsens, wenn man ein Zimmer nach hinten raus hat. Und all solche Phänomene, die von außen kommen, die kann man ganz gut bewältigen. Dann gibt es natürlich noch andere Probleme, und mitunter müssen Sie also außerordentlich kriminalistisch vorgehen, um rauszukriegen, warum eigentlich Probanden oder Personen Störungen haben des Schlafes. Und bei mir erschien eines Tages mal eine alte Dame, die sowieso voller Medikamente war. Ich brauchte Wochen, um das alles abzusetzen. Ich musste es ja sehr vorsichtig tun. Ich war mir nicht ganz sicher, ob diese oder jene Substanz nicht doch begründet war. Aber wie sich dann herausstellte, war nichts begründet. Sie war wieder völlig munter. Nur, sagte sie, schlief nicht anständig. Sie schwitzte wie der Teufel und die müsste nachts mehrfach Nachthemd wechseln. Und das wäre doch äußerst störend. Das bestätigte ich ihr auch. Und wir überlegten, warum sie so schwitzt. Und das hat eine halbe Stunde gedauert, bis sie mir erzählte, dass sie abends einen Gesundheitstee trinkt. Den hatte ihr eine Freundin empfohlen. Den holte sie sich aus dem Reformhaus und da trank sie mächtig. Und ich sagte, da lesen Sie mal bitte nach. Da steht nämlich drauf, das Zeug ist schweißtreibend. Und nun hören Sie auf, dieses Zeug zu trinken, das brauchen Sie sowieso nicht. Ja, und sie war auch von Nacht an trocken und wachte nicht mehr auf. Also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge versteckter Daten. Man muss eben nur nach ihnen suchen und das bedarf manchmal einer etwas kriminalistischen Nase. Nun, im nächsten Bild möchte ich Ihnen noch zeigen, dass man sich auch, hier ist die Frage, ob Sie sich nun innerlich oder äußerlich den Schlaf zerstört haben, denn dieses Lormetazepam brauchen Sie nicht zu lesen, das ist hier das Entscheidende. Wir hatten hier eine Probandin, die in einer Versuchsreihe drin war und die eines Tages angeheitert kam. Und nun kommt eben mein Zweifel, ist der Alkohol nun eine interne Störung oder eine äußere Störung? Es sei dahingestellt, es ist ein so klassisches Bild, wie sie durch Alkohol den Schlaf zerstören konnten, dass ich es Ihnen nicht vorenthalten möchte. Sie ist eine normale Schläferin. Diese kurzen Phasen hier oben, das sind solche kurzen Wachreaktionen, die gar nicht registriert werden. Sie hat einen ganz schönen Rhythmus, man könnte sich ihn schöner vorstellen, das gebe ich zu. Aber das nehmen wir noch als einen relativ geordneten nächtlichen Schlaf hin. Und dann kam sie an, voll des süßen Weines, und der Schlaf hatte sich völlig verändert. Sie können ihn in zwei Teilen betrachten. Der erste Teil ist, dass Sie einen narkotischen Tiefschlaf haben, fast wie eine Narkose. Der REM-Schlaf ist völlig unterdrückt, denn hier hören spätestens also REM-Phasen an. Sie kommt relativ spät, nur gut, bei ihr kommt er sowieso etwas spät. Aber insgesamt ist das REM erheblich vermindert und nachdem sie also hier nun sehr tief geschlafen hat, wacht sie dann plötzlich doch fast ständig auf oder liegt in einem außerordentlich leichten Schlaf, was zwei Gründe hat. Einmal natürlich, weil sie eine volle Blase hat und der Alkohol ja den Willen ein wenig behindert, sodass sie den Zwang zum Aufstehen nicht richtig kriegen. Sie liegen also mit der vollen Blase da, die einen ständigen Reiz abgibt und sie am Tiefschlafen hindert. Aber auf der anderen Seite wirkt noch so viel Alkohol, dass sie den Bumm nicht haben, nun endlich aufzustehen. Und in dieser Phase ist es also äußerst flach. Das Zweite, warum jetzt hier durch den Alkohol diese Veränderung mitten in der Nacht kommt, ist, dass Alkohol zwar ein sehr gutes Schlafmittel ist, aber leider nur außerordentlich kurz wirkt. Es hat das, was Sie eine kurze Halbwertszeit nennen. Das heißt, er baut so schnell ab, dass seine Wirkung hier mitten in der Nacht bereits aufhört. Das Vernünftigste wäre, also sag bitte, das sind Anführungsstriche, das Vernünftigste wäre, er würde jetzt neu saufen. Dann hätte er wieder genug und könnte wieder ruhig weiterschlafen. Aber das tut man ja nun gemeinhin nicht. Und infolgedessen liegt sie nun da und zerstört ihren Schlaf, wacht ständig auf zwischendurch und ist natürlich morgens wie gerädert. Also Alkohol bitte, insbesondere wenn er auch mit Vielflüssigkeit verbunden ist, mit Maßen trinken, abends als Schlafmittel und wenn, dann bitte genug Energie aufzubringen, um hier in der Mitte auch dann auf die Toilette zu gehen. Das ist also eine Möglichkeit, wie man sich stören kann und das ist ja eigentlich schon eine medikamentöse Störung. Bevor ich aber zu medikamentösen Effekten kommen möchte, will ich Ihnen noch etwas anderes zeigen. Das nächste Bild bringt noch etwas, was ich Ihnen gestern schon gezeigt hatte. Nämlich, dass zum Beispiel die Menge der K-Komplexe und die Menge der Schlafspindeln in dem Schlafstadium 2 sich bei jungen und alten Menschen unterschiedlich verteilen. Das heißt, junge Menschen haben mehr K-Komplexe und mehr Spindeln als alte Menschen. Es gibt also einen Alterungsprozess, in dem sehr viele, das ist ja nur einer dieser Parameter, sehr viele Parameter zeigen, dass sie langsam abgebaut werden. Und dieses ist ein normaler Alterungsvorgang. Ich darf Ihnen dazu sagen, dass diese Population zwischen 66 und 76 war. Also das ist kein Vorgang, der bereits die 40-Jährigen erschrecken muss. Und auch 60-Jährige, 70-Jährige können damit hervorragend schlafen. Aber es zeigt eben ganz deutlich, dass es im Laufe des Alters eine Veränderung gibt. Und solche Veränderungen können Sie aber nun auch bei zerebralen Erkrankungen sehen, bei Hirnerkrankungen, sogenannten Enzephalopathien. Und wir haben in letzter Zeit, wir haben zwei Gruppen eigentlich untersucht in dieser Richtung mal. Das waren frühere Alkoholiker, die inzwischen trocken waren und die erhebliche Schlafstörungen hatten. Und bei denen sich zeigte, dass tatsächlich die Zahl dieser Phänomene um mindestens zwei Dezennien heruntergesprungen waren. Das heißt, sie entsprachen in der Entwicklung 40-Jährige, 60-Jährigen. Und dann haben wir sie bei Patienten mit AIDS untersucht. Und da ist es also ganz erstaunlich, wie stark der Abbau solcher Phänomene abläuft, denn unsere Patienten mit AIDS befinden sich alle in diesem Bereich. Das heißt, das sind also, wenn man so will, vorzeitige, in der Enzephalopathie ablaufende, vorzeitige, sehr rapide Zeichen auf der Schiene eines physiologischen Altersprozesses, aber eben mit einer ungeheuren Geschwindigkeit ablaufend und entsprechend katastrophal auch endend. So, im nächsten Bild möchte ich Ihnen nun eine solche Schlafbild eines Patienten zeigen, hier eines ehemaligen Trinkers, der inzwischen seit Jahren trocken ist, bei dem aber tatsächlich eine normale Schlafzyklik kaum noch zu finden ist. Er bildet in dieser Nacht überhaupt keine REM-Perioden aus. Es gibt andere Nächten, in denen REM-Perioden ausgebildet werden. Einen Zyklus können Sie noch ahnen, aber Sie sehen, dass er in die Stadien 3 und 4 praktisch überhaupt nicht mehr kommt und dass er sich meist in einem Stadium 1 oder wach befindet. Und ein solcher Schlaf ist natürlich unter keinen Umständen erholsam. Einerseits natürlich wegen des häufigen Wachseins, aber vor allen Dingen, weil ihm jede zyklische Ordnung fehlt. Das heißt, die Funktionen der inneren Uhr sind gestört. Nun, das gibt natürlich auch Patienten, die nicht ganz so starke Funktionsstörungen haben, bei denen es aber um ganz andere Phänomene geht, die eigentlich normale Schläfer sein sollten, weil sie überhaupt keine zerebrale Erkrankung haben, weil sie keine Basiserkrankung haben, die durch ihre Stoffwechselstörungen auf das Gehirn einwirken können und damit die Funktionen des Gehirns und auch des Schlafes stören können. Das kennen wir zum Beispiel bei Nierenkranken, das kennen wir bei Leberkranken in unterschiedlicher Weise. Bei Nierenkranken erleben wir eben sehr häufig, dass das Schlafprofil zerstört wird in Richtung auf flachen Schlaf, ständiges Aufwachen. Bei Lebererkrankungen erleben wir genau das Umgekehrte, dass eher Störungen auftreten, die ein Übermaß an Tiefschlaf entwickeln und die Flachschlaf- und Traumschlafphasen wiederum stören. Es geht also in zwei verschiedene Richtungen, aber in beiden Richtungen wird eine Destruktion beobachtet, die schließlich auch bei den Patienten als ein mangelhaft erquickender Schlaf empfunden werden. Und im nächsten Bild möchte ich Ihnen dann aber zeigen, was das für Patienten sind. Das sind Patienten, die eigentlich überhaupt gar keinen Grund hätten, einen schlechten Schlaf zu haben, die aber in der Nacht unverschämt lange zum Teil wach liegen können. Wir unterteilen die in Einschlaf- und Durchschlafstörung. Die untere Kurve können Sie hier missachten. Dieser Patient, der hat immerhin fast 2,5 Stunden gebraucht, bis er endlich einschläft. Dann beginnt er mit einer Tiefschlafphase, wacht auf. Hier hätte eigentlich eine REM-Periode hingehört. Dann kommt eine neue Tiefschlafphase und dann kommt REM. Hier wacht er nochmal auf und dann kommt wieder REM. Wir sehen noch eine gewisse Zyklik. Er hat also vor allen Dingen eine Einschlafstörung und danach ist das Problem nicht mehr ganz so stark. In einem solchen Fall könnte man ja zum Beispiel mit einer Substanz arbeiten, die ihm das Einschlafen erleichtert. Hier haben wir einen ganz anderen Probanden, der schläft sehr schnell ein, schon nach einer halben Stunde. Und er hat eine schöne Tiefschlafphase, aber wo jetzt eine REM-Periode hingehört, da erscheint eine kurze Wachphase. Er scheint nochmal anzusetzen zum Schlaf, wacht dann auf und liegt über 5 Stunden in der Nacht wach. Er dann wieder einschläft, aber dann erwacht er wieder und hier quält er sich endlich eine REM-Periode ab und dann kommt nochmal Tiefschlaf und was dann kommen würde, das weiß man nicht. Normalerweise klingelt der Wecker und er muss zur Arbeit. Er hat eine völlig gestörte Rhythmik, er hat zu wenig Schlaf, er hat überwiegend diese Nacht, das waren ungefähr 60% Wachzustand, Tiefschlaf kaum, auch der 50%ige Stadium 2 Schlaf ist hier auf 16% runtergerückt, REM-Schlaf auf 6,9, obwohl wir normalerweise zwischen 20% und 25% haben. Es ist eine katastrophale Nacht. Von beiden Fällen kann man nicht erwarten, dass hier eine Erquickung, ein erquickender Schlaf stattgefunden hat. Und was dann auch verhaltenspsychologisch geprüft werden kann, mit entsprechenden psychophysiologischen Tests, dass die Leistungsfähigkeit solcher Personen am nächsten Tag beeinträchtigt ist. Das ist ja ein Problem überhaupt. Wir könnten ja fragen, warum wir überhaupt schlafen. Und es gibt Beispiele, seltene, aber belegte Beispiele von Leuten, die so gut wie überhaupt nicht schlafen und wenig schlafen. So ist vor kurzem ein Bericht von einer 70-jährigen Patientin, nicht mal Patientin, einer Probandin aus Amerika gekommen, die angab, dass sie in der Nacht nur eine Stunde schliefe. Man glaubte ihr nicht und hat sie 21 Tage hintereinander untersucht und in der Tat ergab sich ein Mittelwert von 61 Minuten Schlaf mit ganz geringen Schwankungen. Und man hat sie gefragt, wie sie damit auskäme und sie sagte, das ist eigentlich kein Problem. Sie hat nämlich diesen Mangel an Schlaf akzeptiert und sie hat sich entspannt hingelegt, wenn andere sich zur Nachtruhe ergaben, hat vor sich hingedöst und hat sich einer Entspannung hingegeben und nach dem kurzen Schlaf weiter bis zum nächsten Morgen. Sie hat nicht mit dem Schlaf gekämpft. Und das alleine ist schon ein sehr großer Schritt, wenn man den Schlaf nicht unbedingt erfordert. Sehr viele unserer Schlafstörungen beruhen darauf, dass die Patienten einen Schlaf von 7 bis 8 Stunden fordern, wobei sie sich oft nicht mal prüfen, ob sie nicht zu jenen Leuten gehören, die bereits mit 4, 5 Stunden Schlaf normalerweise auskämen. Und es reicht oft, ihnen klarzumachen, dass diese wenigen 4 bis 5 Stunden für sie ausreichend sind und wenn sie das akzeptieren würden und nicht gegen den Schlaf ankämpfen würden, würden sie sich auch sehr viel wohler fühlen. Und das ist in der Tat auch so. Aber es gibt eben auch Leute mit einem höheren Schlafbedürfnis und was man eben sehr deutlich zeigen kann, ist, dass an Schlaflosigkeit oder Mangel an Schlaf noch niemand gestorben ist. Aber die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag, die ist eindeutig vermindert. Das kann man zeigen, wenn man Probanden, die gute Schläfer sind, am Schlafen stört und entsprechende Leistungstests macht und sieht, dass die Leistungstests nachlassen. Man kann umgekehrt aber auch Probanden, die schlafgestört sind, mit geeigneten Schlafmitteln zu einem vernünftigen Nachtschlaf zu bringen und kann feststellen, dass sie am nächsten Tag erhöhte Leistungen haben. Wir können also sagen, dass ein erquickender Schlaf unsere Leistungsfähigkeit steigert. Also wer sehr viel Geld hat und es nicht nötig hat, außer Coupons zu schneiden, noch irgendeine andere Leistung am nächsten Tag aufzubringen, der kann ja mit einem schlechten Schlaf auskommen. Aber unsere Gesellschaft ist leider eine Leistungsgesellschaft. Und sie verlangt uns einiges ab. Und unsere Stellung in dieser Gesellschaft hängt von unserer Leistung ab. Und der Bedarf nach einem erquickenden Schlaf ist deshalb so wichtig, weil die entsprechenden Leute, ja, die Patienten, am nächsten Tag auch Leistung erbringen müssen und wollen. Und an dieser Stelle setzt nun die Möglichkeit und die Frage unserer Therapie an und aber auch die Frage, warum sind Sie denn gestört? Sie haben gar keine äußeren Störungen. Es gibt gar keinen Lärm in der Umgebung. Was kann die Ursache sein? Und dabei zeigt sich etwas ganz Interessantes. Es gibt eine Menge Phänomene des psychischen Stresses, die wir als Ursache für solche Schlafstörungen ansehen. Es ist nicht der physische Stress, der es macht. Wenn Sie am Tage vorher sich physisch anstrengen, das verbessert den Schlaf übrigens außerordentlich wenig. Auch Müßiggänger sind zum großen Teil hervorragende Schläfer und die schlafen also nicht nur aus Langeweile, sondern sie tun es trotz des Müßigganges, aber sie können sich auch anstrengen. Es ändert nichts, es bringt für ihren Schlaf wenig. Aber was den Schlaf stört, sind ganz andere Dinge. Nun aus unserem Erfahrungsschatz. Wer mir sagt, dass er vom Abitur oder vom Staatsexamen besonders gut geschlafen hatte, der ist für mich ein schlichter Lügner. Auch gute Schläfer schlafen etwas schlechter vor dem Staatsexamen, insbesondere vor Fächern wie Pharmakologie. Da wacht man eben doch ein paar Mal auf und hat Formeln vor den Augen, die einen ja nicht gerade wieder einschlafen lassen. Das heißt also, in der Nacht beschäftigen wir uns noch mit Phänomenen, die für uns bedeutsam sind. Und das kann aber auch nachher im Berufsleben anders sein. Ich hatte eine Probandin, die wurde befördert und war plötzlich Abteilungsleiterin. Und von dem Tag an konnte sie nicht mehr schlafen. Sie hatte auch Kopfschmerzen noch dazu. Und wir haben dann hin und her beraten, es gab sich keine Möglichkeit. Sie wollte keine Tabletten nehmen und sie entschloss sich zurückstufen zu lassen. Nur war sie eine sehr liebe Angehörige dort und man hat dann einen ganz merkwürdigen Weg gefunden. Sie wurde tatsächlich zurückgestuft in einer Sonderposition, in der sie also auch keine finanzielle Einbuße hatte. Sie war doch eben nur Abteilungsleiterin geworden. Aber sie war eine bestimmte Form der Verantwortung, der zwingenden Verantwortung losgeworden, die für sie Stress bedeutete. Und in dem gleichen Augenblick schlief sie wieder hervorragend. Und nun gibt es natürlich Leute, die Stress leichter aushalten als andere. Manche freuen sich ja geradezu auf einen bösartigen Chef, weil sie ihren ganzen moralischen Widerstand an dem üben können. Aber für andere ist das eine Belastung, zwar für die meisten. Und es gibt bestimmt besonders disponierte Leute. Aber es gibt auch Menschen, die gar keinen äußeren Stress brauchen, sondern die aus einer inneren Struktur heraus besonders sensibel sind. Und gerade ausgeprägte Neurotiker zeigen sehr häufig sehr starke Schlafstörungen. Wir haben uns gefragt, woher solche Phänomene kommen. Und da möchte ich wieder ein wenig abschweifen. Es sieht ja so aus, als ob der Nicht-Traumschlaf eigentlich, ich sage das etwas pointiert, eigentlich nichts weiter ist, als dass unsere Rinde vom Hirnstamm abgekoppelt wird. Das Geheimnis der schlafenden Mutter von gestern hat uns ja gezeigt, oder die Familie Neandertal, die Fledermäuse da registriert, haben uns ja gezeigt, dass wir trotz des Schlafens, also trotz der Abkopplung der Rinde, bestimmte Informationen aufnehmen und abklären können. Soweit wir im Hirnstamm bestimmte Schemata haben, die abgeglichen werden können, und das Schema Fledermaus ist eben vorhanden, und wenn eine Fledermaus kommt, dann wird die Information abgetastet, sie wird als Fledermaus erkannt und braucht nicht weiter verarbeitet zu werden, weil sie für das Vitale keine Bedeutung hat. Und wenn dann ein Schema kommt, das neu ist, dann wacht derjenige auf. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, unterhalb der Hirnrinde doch relativ komplizierte Prozesse ablaufen zu lassen, und zwar nicht nur in der Aufnahme, sondern auch in der Entscheidung. Diese Prozesse werden uns nicht bewusst, weil ohne Hirnrindenleistung kein Bewusstsein zustande kommt. Aber sie können ablaufen. Und dass diese Prozesse im Übrigen auch am Tage im Wachzustand mit Bewusstsein ablaufen, das zeigen heute sehr raffiniert angelegte psychophysiologische Untersuchungen, indem man mit bestimmten Potenzialen, die man auslöst, beobachten kann, dass in dem Augenblick, wo unsere Entscheidung bewusst wird und wir darauf reagieren müssen, bereits Vorentscheidungen getroffen worden sind. Und zwar ohne unser Bewusstsein, Vorentscheidungen getroffen worden sind im Hirnstamm. Und wenn wir uns am Tage bewegen, haben wir Tausende und Abertausende von Situationen, wo wir bewusst Entscheidungen fällen, wo aber bereits bestimmte Vorentscheidungen im Hirnstamm abgelaufen sind. Der Hirnstamm ist also ganz erheblich leistungsfähig. Und zu diesen Bereichen, die damit einbezogen sind, gehören wieder die inneren Schläfenlappenstrukturen, in denen auch Gedächtnisfunktionen verankert sind. Und es kommt in der Nacht offensichtlich zu Abläufen von solchen und Abrufen von irgendwelchen Leistungsschemata, Abgleich, die abgeglichen werden, aber es kommt eben auch zu autochthon aufgerufenen Dingen, die in dem System eine Unruhe schaffen, die uns nicht bewusst werden. In dem Moment, wo wir wach werden, merken wir, dass damit Angst verbunden ist. Aber solange wir nicht wach werden, bleiben sie uns unbewusst. Und auch Angst ist natürlich ein Phänomen, dessen wir uns erst beim Bewusstsein klar werden, die aber einen ganz erheblichen Erregungsgrad erreichen können. Und dieser Erregungsgrad teilt sich schließlich auch den schlafsteuernden Zentren mit und führt dort immer wieder zu Unterbrechungen dieses Schlafes. Und deshalb wäre es eigentlich unser Ideal, unsere Ideale, in Minuten oder Stunden, ich schaffe es. Unser Ideal wäre es natürlich, wenn wir diese Phänomene ausschalten können. Und das können wir natürlich, indem wir mit dem Patienten arbeiten, an seiner inneren Struktur. Aber mitunter sind das auch nur flüchtige Phänomene. Denn solche Bedrängnisse treten zum Beispiel auf, wenn einem die Freundin weggelaufen ist. Wenn man dann eine neue hat, ist das Problem wieder vorbei. Aber so schnell schafft man sich die neue ja auch nicht an. Und es kann Wochen dauern, in denen nun man sich mit seinem Leiden beschäftigt und eine innere Unruhe hat. Man schläft schlecht, man wacht häufig wieder auf. Und da hat sich eben gezeigt, dass eine bestimmte Form der Substanzen uns ganz besonders gut in diesen Situationen hilft. Das ist die Gruppe der Benzodiazepine, weil die Benzodiazepine genau in jenen Strukturen ansetzen und dämpfend wirken, die offensichtlich diese Verarbeitungsprozesse im Hirnstamm ablaufen lassen. In dem sogenannten sensomotorischen Kortex, in Hirnstammstrukturen und auch in den inneren Temporallappen, Schläfenlappenabschnitten befinden sich besonders viele Benzodiazepin-Rezeptoren, an denen diese Substanzen ansetzen. Dagegen gibt es keine Benzodiazepin-Rezeptoren im unteren Hirnstamm, wo der Schlaf moduliert wird. Und deshalb haben diese Substanzen einen abschirmenden Charakter, weil sie die störenden, unruhigen Erregungsabläufe in dem Hirnstamm unterdrücken und damit also auch diese ständigen Weckeffekte unterdrücken. Dagegen lassen sie völlig frei die Systeme des Hirnstammes, die den Schlaf modulieren, und es kommt sofort zu einer sehr schönen Strukturierung eines vorher außerordentlich stark gestörten Schlafes. Und die alten Substanzen, die wir als Schlafmittel hatten, wie zum Beispiel die Barbiturate, waren deshalb so schlecht, weil sie überall dämpfend wirkten, weil sie auch dämpfend wirkten im Hirnstamm, in den Zentren, wo der Schlaf moduliert wird, und infolgedessen die Modulation nicht frei laufen ließen, sondern die Normentwicklung störten, sie sogar nachhaltig störten, sodass der Schlaf mitunter unter solchen Substanzen schlechter war als der etwas gestörte vorher. Damit habe ich meine Zeit gerade noch unterschritten.
Nein, eine Minute haben
Sie. Überschritten.
Nein, unterschritten.
Unterschritten. Dann brauche ich nicht, um Entschuldigung zu bitten, und hoffe aber trotzdem, dass ich Ihnen ausreichend etwas über diese Probleme erzählen konnte. Erschöpfend kann man es nicht, denn darüber können Sie mehrtägige Vorlesungen halten. Und ich habe mir nur einiges herausgenommen, was mir wichtig erschien und das auch möglicherweise für Sie nicht uninteressant ist.